Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, segne du Reden und Hören. Amen. Ich lese den Predigttext aus dem Buch des Propheten Jesaja im 12. Kapitel. Zu der Zeit wirst du sagen: Ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Und ihr werdet sagen zu der Zeit: Danket dem Herrn, rufet an seinen Namen, machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündiget, wie sein Name so hoch ist. Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen. Jauchze und rühme, du Tochter Zion, denn der Heilige Israels ist groß bei dir. Es geht um Dank. Es geht um Dank in diesem Text und auch an diesem Sonntag. Dankbarkeit, Dank, Danken ist durchaus etwas, was nicht ferne ist von unserem Alltag. Es schwingt so immer im Alltag mit, Bitte und Danke. Es gehört dazu. Und doch frage ich mich hin und wieder, wie so eine Haltung der Dankbarkeit, die über das übliche Bitte und Danke hinausgeht, wie so eine Haltung aussieht und vor allem auch, wie sie sich anfühlt. Wie kann Dank zu einer Kraft werden, die das Leben trägt? Und zwar richtig, aus der Tiefe heraus. Man kann zwar immer Gründe suchen, für die man dankbar ist, aber manchmal reicht mir das nicht. Zunächst ein kleiner Ausflug in dieses Thema Dank, Themenfeld Dank. Ein paar Gedanken, Splitter dazu. Dank, was ist es eigentlich? Es ist natürlich die angemessene Antwort auf eine Gabe, ein Geschenk. Das lernen wir schon als Kinder, dass man Danke sagt. Eine Gabe, ein Geschenk gibt den Anlass dazu. Und mit meinem Dank würdige ich das Geschenk und auch den Geber. Und ich signalisiere durch den Dank auch: Ich nehme an, was du mir gibst und was mir gegeben ist. Es ist einfach schön, wenn jemand Danke sagt, und es fehlt, wenn es nicht gesagt wird. Oft sind auch Bitte und Danke so die einzigen Wörter in einer Fremdsprache, die man sich aneignet in einem anderen Land. Dann erregt man das Erstaunen: Du sprichst die Sprache, dabei kann ich ja nur Bitte und Danke. Aber daran merkt man schon, wie wichtig dieses Bitte und Danke ist, weil durch dieses Bitte und Danke knüpfe ich eine Beziehung und drücke auch eine Wertschätzung aus gegenüber diesem Menschen, gegenüber dieser Sprache, gegenüber diesem Land. Und das zeigt so auch, dass unser Leben immer in Bezügen steht zu anderen Menschen, zur Natur, zu Gott. Und wo dieses Bewusstsein der Bezüge zueinander, des Eingebundenseins verloren geht, dort erlischt auch oft der Dank, dann steht das Ego im Mittelpunkt. Dann ist es ganz selbstverständlich, was ich habe. Ich muss mich ja gar nicht bedanken, es steht mir zu. Warum soll ich mich bedanken? Dank beinhaltet Ehrfurcht und Respekt. Und am eindrücklichsten finde ich das immer wieder bei Naturvölkern, die sich bedanken bei einer Pflanze, bevor sie was ernten, bevor sie was nehmen für ihren Gebrauch, sich zu bedanken bei dem Baum, bei der Blume, bei der Erde, bei dem Tier. Das ist so für mich eine ganz schöne Form des Dankes. Dank kann aber auch eine reine Routine sein. So achtlos dahingesagt, so gedankenlos, so nebenbei. Und Dank verliert auch seine Unschuld und Schönheit, wenn der Beschenkte sofort an die Kosten des Geschenkes denkt und überschlägt. Das kennen wir alle, wenn wir dann schon überschlagen, ach du Schreck, was muss ich denn da zurückschenken, wenn der mir das schenkt? Oder die zweifelnde Frage, werde ich da eventuell manipuliert? Also mit Geschenken kann man auch Machtgefälle gestalten. Kommt da noch was? Was will der? Bei Matthias Claudius findet man so eine ganz schlichte und reine Form des Dankes. Ich danke Gott und freue mich, wie's Kind zur Weihnachtsgabe, dass ich bin und dass ich dich schön menschlich Antlitz habe. Das gefällt mir. Das ist der bloße Dank für mein eigenes Leben und für das Du. Ja, und in diesen krisengeschüttelten Zeiten hören wir immer wieder die Aufforderung, auf das doch zu schauen, wofür man dankbar ist. Sich zu erinnern für das, an das, was wir haben. Und es ist schon erstaunlich, man findet eigentlich immer noch einen Grund, und wenn es was ganz Kleines ist, für das ich dankbar sein kann. Und wenn es der Blick ist zum Himmel, der mir geschenkt ist. Oder eine Blume am Weg, ein Lächeln, das mir begegnet. Dankbarkeit macht ein gutes Gefühl und ist für mich und meine Umgebung viel gesünder, als wenn ich immer nur schlecht gelaunt und undankbar und unzufrieden daherkomme. Ein dankbarer Mensch ist einfach auch ein angenehmer Zeitgenosse. Ja. Ja, aber was, wenn einem diese Dankbarkeit trotz diesen guten Gründen nicht gelingen kann? Wenn man sich zwar müht, aber wenn der Dank eben doch nicht zur tragenden Kraft wird, wenn Missstände, wenn Kränkungen, wenn Schmerzen, wenn Leid, Angst, Trauer, Frustrationen, Enttäuschungen einem nicht das Danklied auf die Lippen schreiben, wenn das einfach nicht gelingen kann, müssen wir denn immer dankbar sein? Dankbarkeit soll ja auch keine Lüge sein, es soll ja echt sein. Ich habe in dem Predigttext noch eine andere Form der Dankbarkeit entdeckt, eine sehr hilfreiche. Der Text beginnt mit den Worten, zu der Zeit wirst du sagen, an jenem Tag. Es gibt also auch noch die Kategorie des vorausgenommenen Dankes, ein vorauseilender Dank, das prophetische Danklied, theologisch gesagt. Es wird so sein. Vielleicht eben nicht heute. Heute ist vielleicht die Zeit des Klagens und Trauerns. Es hat auch seine Zeit. Aber eines Tages werde ich wieder danken. Kein Druck mit dem Dank. Das kann entlasten, wenn man heute mutlos ist, ängstlich, hoffnungslos, in negativen Gedankenkreisen gefangen. Es kann und darf Zeit brauchen, bis man wieder zum Danken kommt. Dank darf wachsen, Dank darf sich entwickeln. Die Bibel ist da sehr hilfreich, weil sie so weite Zeiträume spannt, über Ewigkeiten hinweg, von Äon zu Äon, und auch diesen Blick uns vermittelt. Er wird dich wieder herausführen. Seine Macht hat kein Ende, auch wenn es im Moment gar nicht so aussieht. Und sie hat unglaublich viele konkrete Erfahrungen gespeichert, Befreiungs- und Rettungserfahrungen, unzählige Zeugnisse von unzähligen Menschen, die in verschiedensten Situationen eben das erlebt haben. Und dieses vorausgenommene Danklied wirft das Vertrauen schon mal voraus. Es wird die Zeit kommen, wo ich Gott wieder danken werde und mit anderen das Danklied singen werde. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Dieser Dank gründet sich schlicht in die Person Gottes und auf das Vertrauen in ihn. Bei diesem Vers steht bei Jesaja 12 eine kleine Fußnote, die auf 2. Mose 15 verweist. Und wenn man dort nachschlägt, findet man dort das Danklied des Mose nach dem Durchzug durch das Rote Meer. Das Urerlebnis der Befreiung und der Rettung Israels, auf das sich die Tradition immer wieder begründet. Und da werden wir erinnert, was wir ja auch wissen, dass für den Dank, für das vorausgenommene Danklied, auch, dass es einen Anker braucht in der Vergangenheit. Und hier genau passt genau der Wochenspruch: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ein Anker in der Vergangenheit, der sich in die Zukunft spannt. Wo hat mich Gott schon herausgeführt? Wie fülle ich mit meiner Lebenserfahrung diese Worte: Gott ist mein Heil, meine Rettung, meine Zuversicht? So eine Erinnerung kann ein kleines Samenkorn sein, das dann wächst. Das Danklied der Erlösten enthält allerdings auch einen Stolperstein, an dem ich ziemlich herumgekaut habe. Da steht doch tatsächlich: Ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat. Dieser Satz verstört, finde ich. Denn das heißt da: Für den Zorn Gottes danken. Ich habe zunächst nachgeschlagen, was Zorn ist. Zorn, Definition, als ein elementarer Zustand starker emotionaler Erregung, ein Affekt mit unterschiedlich aggressiver Tendenz. Ja, ist verschieden. Im Vergleich zur Wut entzündet sich der Zorn vornehmlich an falsch oder ungerecht empfundenen Verhaltensweisen oder Verhältnissen und hat zum Ziel, diese zu ändern oder gemäß den eigenen Ansichten oder Bedürfnissen zu manipulieren oder anzupassen, milder gesagt. Diese Definition beschreibt menschlichen Zorn. Und wie ist das mit dem Zorn Gottes? Hat Gott auch solche Affekte und Gefühle wie wir? Und können wir die Definition, die für uns Menschen gegeben ist, können wir diese Definition auch auf Gott übertragen und auf das Erleben seines Zornes? Ist Gott etwa unberechenbar und bin ich seinem Zorn ausgeliefert? Sind vielleicht sogar Krankheiten, Krisen, Kriege, Katastrophen ein Ausdruck seines Zornes? In dem Sinne, weil wir Böses getan haben, ist Gott jetzt zornig und jetzt schlägt er zu? Es gibt diese Ansichten. Und mancher unter uns wird auch eine religiöse Erziehung erlebt haben, wo mit dem Zorn Gottes gearbeitet wurde. Das Bild eines strafenden, zornigen Gottes schlägt tiefe Wunden und stärkt nicht gerade das Vertrauen in Gott. Der Zorn Gottes, auch ein großes Thema in der Theologie, das weit über den Rahmen dieser Predigt hinausgehen würde. Und doch habe ich bei verschiedenen Theologen nachgelesen und es hat mir manches erschlossen, was mit dem Zorn Gottes gemeint sein könnte und was auch nicht. Laut Luther sind Gottes Liebe und Gottes Zorn keine Gegensätze in Gottes Herz, sondern es ist die Reaktion von Gottes liebender Kraft gegen das, was Liebe verletzt. Paul Tillich. Ich sage es nochmal, es gefällt mir so. Reaktion von Gottes liebender Kraft gegen das, was Liebe verletzt. Das heißt also, dass der Zorn Gottes im Dienst der Liebe steht. Der Zorn wird der Liebe nicht neben, sondern untergeordnet. Und Ralf Mittelbrink schreibt: Zu den vielfältigen in der Bibel aufgehobenen Erfahrungen gehört auch die Erfahrung von Gottes Zorn, der von Menschen als ein göttlicher Widerstand gegen die Unrechtsstrukturen dieser Welt erfahren wird. Weil diese Unrechtsstrukturen dieser Welt Gottes Geschöpfe leiden lassen. Menschen, Tiere, Natur. Und es gibt mir einen wichtigen Hinweis. Aha, der Zorn Gottes ist also keine sinnlos vernichtende Tendenz, mit denen ich auch andere Menschen einschüchtern kann, sondern er richtet sich speziell gegen Unrechtsstrukturen in dieser Welt, weil sie das, was Gott gut gemacht hat, verderben, niederhalten, ausbeuten, zerstören. Und plötzlich habe ich gemerkt, das ist mir gar nicht so fern. Das ist auch das, was mich oft zornig macht und das viele Menschen zornig macht, die sich einsetzen für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Auch in unserem Land gibt es viele Unrechtsstrukturen, zum Beispiel das Unrecht, mit dem Pflegekräfte in den Strukturen ihrer Arbeitsbedingungen und Bezahlung konfrontiert sind, das Unrecht, unter dem Frauen in Afghanistan leiden, das Unrecht, wo Kinder im Jemen unter Hunger leiden, das Unrecht, wieso jemand Flüsse vergiften darf und Fische sterben. Wir kennen das alles und wir können in den Nachrichten vieles davon hören. Aber dort, wo wir uns von diesem Leid berühren lassen, sind wir Gott in seinem Zorn ganz nahe. Oft stehe ich dieser Dimension von Unrecht und Gewalt in unserer Welt hilflos gegenüber. Wohin damit? Mit der Gier des Menschen, mit dem Streben nach Macht, mit Gleichgültigkeit, Trägheit, Bequemlichkeit. Und es ist auch keine Erscheinung, die es erst in unserer modernen Welt gibt, sondern wir finden davon vieles auch beim Propheten Jesaja in Kapitel 1 bis 11 und bei anderen Propheten. Da klagt Gott sein eigenes Volk an und legt den Finger in die Wunden der Gesellschaft damals. Ja, wohin mit den verheerenden Folgen der Sünde in dieser Welt? Unmittelbar vor Jesaja 12, in Kapitel 11, steht eine Verheißung. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Diese Verheißung erinnert uns an Weihnachten. Und an das, was wir da feiern, Christus, der Sohn Gottes, wird mitten in diese Welt hineingeboren. Der Retter, der Erlöser, der, der den Zorn Gottes am Kreuz auf sich nehmen wird, der die Sünde dieser Welt trägt. Gott, der sich von seinem eigenen Zorn sich hat bewegen lassen und mit der Liebe antwortet, einer Liebe, die ihn etwas kostet. Und der Erlösung bringt und einen Weg eröffnet, der Vergebung zuspricht. Der Gott, der die Gier, aus der so viele Unruhigstrukturen und Zerstörung kommt, in einen Durst verwandeln kann, der hin zur Quelle des Lebens führt. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen, steht da. Das ist eine Verheißung. Und es gibt ein Lied, das wir dann auch singen werden, wo aufgezählt wird, was wir da alles schöpfen können. Leben, Güte, Liebe, Trost, Vertrauen, Freude und vieles mehr. Und ausgestattet mit diesen Gaben, nicht in unserer Gier befriedigt, weil sie sich nicht befriedigen lässt, aber gedrängt an der Quelle des Lebens, können wir auch etwas beitragen, dass die Unrechtsstrukturen in dieser Welt aufgebrochen werden. Mit dieser Perspektive gewinnen wir Hoffnung. Und wo die Hoffnung ist, da ist auch der Dank nicht weit. Und so wird für mich auch Dank wirklich zu einer Kraft, die das Leben trägt, weil dieser Dank tief gegründet ist in Gott und in seiner Erlösung, in der Erlösung von dem, was uns quält und was uns in die falsche Richtung laufen lässt. Ganz fromm gesagt kann man sagen Umkehr. Die Umkehr zu ihm bietet Gott uns an. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder, mehrmals am Tag, immer möglich. Aus der Verbindung mit der Quelle lassen sich dann auch Dürrezeiten überstehen, wo einem eben das Danklied nicht so auf den Lippen geschrieben ist. Ich glaube, dass diese Welt viele Sänger und Sängerinnen braucht, die dieses Danklied der Erlösten in ihrem Herzen singen und dann auch durch ihr Leben Gestalt werden lassen. Ich glaube, dass dieses Lied, wenn wir das in unserem Herzen singen, dass das weltverändernde Kraft hat und dass Gott seinen Segen zu diesem Danklied dazulegen wird. Amen.